Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und bevor die Episode losgeht, möchte ich mich einfach mal wieder zurückmelden. Ich habe ja die Episode gemacht, da ich eine Pause brauche, habe 2 Wochen lang, nicht ganz die Finger stillhalten können, aber deutlich zurückgefahren, in der ersten Woche gar nichts gemacht, ein bisschen Sport gemacht, am dritten Tag auch gleich verletzt. sowas kommt von sowas, wenn man gleich alles will. Und in der zweiten Woche, durch dann auch diese Verletzung, habe ich ein bisschen mehr gechillt so und 1-2 Videos geschnitten. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich wieder da bin. Es hat wirklich in den Fingern und in der Stimme gejuckt. Daran sieht man oder sehe ich, dass ich dieses Projekt einfach so sehr liebe. Ich kann gar nicht länger ohne. Das ist wie eine Sucht. Also, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Hoffe, ihr hattet eine ganz, ganz tolle Zeit und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode mit dem Max von Hyperraum und würde sagen, ganz, ganz viel Spaß jetzt. Ciao.
5, 4, 3, 2, 1, go!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ich bin besonders stolz auf den heutigen Gast, denn den dürftet ihr von YouTube schon kennen und bestimmt auch von Instagram, denn es ist der gute Max. Hi Max.
Hallo Roman, hi, schön, dass das geklappt hat.
Ja, finde ich auch. Max, du hast das Projekt Hyperraum, richtig?
Genau, so heißt das, ja.
Mega cool. Bist doch schon ewig im Game. Bevor ich da ein bisschen vorweggreife, stell du dich doch vielleicht den Hörern, die dich eventuell noch nicht kennen, einfach mal vor. Was machst du? Wo kommst du her? Wie bist du zu psychotropen Substanzen gekommen?
Jo. Also ich heiße Max und ich komme ursprünglich aus Bonn, wohne aktuell in Leipzig, wo ich hier auch in der Nähe studiere gerade noch. Und ich habe vor ungefähr 4 Jahren habe ich das Projekt Hyperraum gestartet, was hauptsächlich ein YouTube-Kanal ist, auf dem ich halt Erfahrungsberichte und Aufklärungsvideos speziell zu Psychedelika teile. Und ich selber habe vor 10 Jahren oder so, glaube ich, angefangen, psychoaktive Substanzen zu konsumieren. Und die Faszination für Psychedelika war da von Anfang an sehr, sehr groß. Und so hat sich das dann ergeben, nach einigen Jahren schon des eigenen Konsums dieser Substanzen, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte mal meine Erfahrungen und mein Wissen dazu teilen und einfach irgendwie auf diese Thematik aufmerksam machen. Und dadurch kam dann die Idee, diesen YouTube-Kanal zu starten.
Cool, mega gut. Damit leistest du ja auch einen riesigen Beitrag zur Aufklärung, was von anderen Seiten eher weniger geschieht. Finde ich echt gut, mag deinen Kanal sehr. Du sagtest, du bist vor 10 Jahren zum Konsum gekommen. Wie hat denn der Konsum von, ich sag mal in Anführungsstrichen, Drogen bei dir begonnen?
Also das hat bei mir ganz klassisch, die ersten Substanzen waren halt Alkohol erstmal und dann habe ich irgendwann mit 16, glaube ich, also schon vor über 10 Jahren, habe ich angefangen, so mal ab und zu kiffen. Ich weiß aber noch aus dieser Zeit, dass mich da von Anfang an eine total starke Faszination für einfach veränderte Bewusstseinszustände gepackt hat. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie ich in dieser Zeit total viele Trip-Berichte gelesen habe, also so im Land der Träume und allen möglichen solchen Internetforen und habe diese Trip-Berichte aufgesaugt, weil mich das so interessiert hat und ich das so spannend fand. Und da war dann eigentlich schon mit 16, 17 durch dieses ganze Lesen und Beschäftigen damit war für mich klar, dass ich da auch noch mehr experimentieren möchte und ausprobieren möchte. Und dann ging das halt weiter so mit 18, dass ich da meine erste Pilzerfahrung gemacht habe. Und die war auch schon so prägend, dass von dem Punkt eigentlich ja schon fast abzusehen war, dass ich da mich noch viel weiter mit dieser Thematik beschäftigen werde, weil es einfach ja so faszinierend für mich ist.
Okay, verstehe. Spannend, sehr, sehr spannend. Ich mache am Anfang mit den Gästen oft so, dass ich so alle möglichen Substanzen so ein bisschen aufzähle, was sie schon probiert haben. Du hast gerade gesagt, es hat mit Alkohol, so wie klassisch bei jedem anderen auch eigentlich, oder jeden, den ich kenne, begonnen. Pilze habe ich schon rausgehört, also Psilocybin. Mhm. Womit hast du noch Erfahrungen?
Also das ging dann ja mit 18, 19 eigentlich relativ schnell weiter, dass ich viele andere Substanzen ausprobiert habe. Also ich bin dann auch auf Goa-Partys gegangen, wo ja viele Substanzen, sage ich jetzt mal, sehr verbreitet sind und habe dann MDMA probiert, Speed, LSD kam dann dazu und mit 19 auch DMT das erste Mal geraucht. Und von da an war halt die Faszination eigentlich so groß, dass ich seitdem bis heute wirklich viele, viele Substanzen, also auch im Bereich der Research Chemicals oder eigentlich alles Mögliche, von dem ich gehört habe, habe ich dann irgendwann auch selber mal ausprobiert, so im Bereich der psychedelischen Substanzen, aber auch jetzt nicht nur psychedelische Substanzen.
Okay, wie sieht's aus mit so den, naja, ich sag mal, den klassischen Straßen in Anführungsstrichen Drogen, also Opiate, Kokain und so eine Sache?
Ja, Kokain habe ich auch mal probiert, so ein paar Mal. Das hat mir aber nie so wirklich zugesagt. Also das war für mich nicht so spannend. Und Opiate habe ich auch probiert. Also verschiedene pharmazeutische Sachen habe ich auch probiert. Also Benzos oder Tilidin, Tramadol, all solche Sachen habe ich das ein oder andere Mal genommen. Bin mir auch dem Starsuchtpotenzial sehr bewusst. So, und ja, in die Richtung ist zum Beispiel Kratom eine Substanz, die ich auch probiert habe und wo ich definitiv das Suchtpotenzial an mir selber auch erlebt habe.
Wow, okay, spannend. Kratom ist ja, er wird ja im Netz ziemlich gehypt, weil es halt irgendwie legal ist. Mhm. Oder jedenfalls nicht unter Strafe gestellt. Ich glaube, es ist sogar legal, steht nicht im BTM drin. Aber es ist nur also es dockt an die Opioid-Rezeptoren an, ne?
Genau, ja. Auf jeden Fall. Und ja, das ist bei Kratom ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil ich finde, das ist teilweise, je nachdem, wo man im Internet so sich damit beschäftigt, wird es teilweise krass verharmlost. Und dann, wenn man in andere Ecken schaut, dann sieht man auf einmal, dass es da ganze Communities von Menschen gibt, die halt Kratom abhängig sind, waren, da richtig schwere Probleme auch mit hatten und darum kämpfen, halt davon loszukommen. Also es ist nicht so harmlos, wie oft gesagt wird.
Am Ende ist es wie bei jeder Substanz, ne? Also die Dosis, die berühmte Dosis macht das Gift und die Frage ist auch, warum konsumierst du es? Also wenn du es konsumierst, um irgendetwas zu kompensieren, dann wird es immer gefährlich, egal was es ist.
Jo, ganz genau.
Ja, wie lief das bei dir weiter? Also du hast alles Mögliche mal ausprobiert und wenn ich richtig informiert bin, bist du genauso wie ich auch Grafikdesigner, ne?
Nicht wirklich. Also ich habe eine Ausbildung im Gestaltungsbereich gemacht und jetzt aktuell studiere ich halt noch Multimedia Design. Da spielt schon Grafikdesign teilweise eine Rolle so, aber mein Studium jetzt gerade richtet sich mehr so in Richtung Multimedia, was jetzt so 3D-Design, auch Game-Design, sowas alles angeht.
Ah, mega spannend, cool, sehr, sehr cool. Aber ein anderes Thema.
Ja.
wie ging es denn weiter? Also war es denn Anfang 20?
glaube ich, auf dem Schirm, habe ich richtig in Erinnerung, Anfang 20 und da hat sich das dein Projekt schon entwickelt, Hyperraum?
Nee, also als ich Anfang 20 war, das war so diese Zeit, wo ich eben viel auf Goa-Partys unterwegs war, viele LSD-Erfahrungen gemacht habe und anschließend daran direkt bin ich so auf Weltreise erstmal gegangen, war dann 2 Jahre in Australien unterwegs und noch in einigen weiteren Ländern und da auf meinen Reisen habe ich halt auch viel noch weiter rum experimentiert mit Psychedelika, also da gab es halt auch Phasen, wo ich, ja, wie soll ich sagen, rückblickend betrachtet, das schon recht exzessiv betrieben habe, dass ich teilweise jede Woche getrippt habe, Pilze gegessen habe, LSD genommen habe, auf Festivals unterwegs war. Dann gerade in Australien ist auch DMT recht leicht zugänglich, weil es da sehr viele Pflanzen gibt, die das enthalten. Und da war dann Changa und DMT sehr verbreitet. Das habe ich dann auch viel mit experimentiert in dieser Zeit, so von 20 bis 24, sage ich jetzt mal. Und das Projekt Hyperraum habe ich dann gegen Ende meiner Weltreisezeit da gestartet. Also da seit 2016 lebe ich in Leipzig und ungefähr in dem Zeitraum, Mitte 2016, habe ich dann diesen YouTube-Kanal gestartet.
Okay. Wow, mega, mega cool. Also Weltreise ist ja schon mal geil. Ich kenne viele, die so nach Australien gegangen sind. Ich wusste aber gar nicht, dass dort das so einfach ist, zu sagen, okay, Psychedelika gönne ich mir. Changa habe ich schon mal gehört. Was ist denn das?
Changa ist quasi so eine Rauchmischung, die als Hauptzutaten DMT und halt MAO-Hämmer, Monoaminooxidase-Hämmer enthalten. Also letztendlich die gleichen Inhaltsstoffe, die auch im Ayahuasca drin sind, die aber als Räuchermischung geraucht. Und hat eine völlig andere Wirkung, oder nicht völlig anders, aber definitiv eine andere Wirkung als jetzt Ayahuasca, weil es halt auch geraucht wesentlich kürzer nur wirkt. Also das wirkt 15 bis 25 Minuten, sage ich jetzt mal. Und ja, Changa kann man jetzt auch nicht so allgemein sagen, Changa ist so und so, weil, also es hat halt diese Hauptwirkstoffe, aber es gibt ganz viele verschiedene Changa-Mischungen, wo dann noch Kräuter da drin sind und verschiedenes Verhältnis von DMT zu MAO-Hämmern, deswegen unterscheidet sich jede Changa-Sorte auch so ein bisschen.
Okay. Ich mag ja Psychedelika, ich bin ja die sind mir sehr sympathisch, weil ich einfach die geilsten Erlebnisse oder Erfahrungen, ich nenne es mal Erfahrungen, gemacht habe und sehr angenehme Erfahrungen halt auf Psilocybin, auf LSD. Ich weiß gar nicht, wie man da so ein bisschen abdrehen kann, weil eigentlich sollte man sich ja ein bisschen informieren, so wie du das ja auch getan hast. Du hast dich ja richtig krass informiert und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bad Trips kommen, eher gering. Wie war das für dich selbstverständlich, als relativ junger Max zu sagen, ey, ich lese mich erstmal komplett ein, bevor ich mir da irgend so eine Substanz reinhau?
Ja, das hat sich irgendwie schon so selbstverständlich bei mir ergeben, dass ich einfach ja mich gut darüber informiert haben wollte, bevor ich das ausprobiere. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich trotz dem, wie ich mich informiert habe, auch ich definitiv Bad Trips, Horror Trips hatte, die ich jetzt heutzutage auch, also mit den Worten kann ich sowieso in dem, wie es oft verstanden wird, nicht mehr so viel anfangen. Aber definitiv hatte ich auch meine Erfahrungen, wo ich ja nicht den besten Umgang hatte und wo ich vielleicht sogar noch ja auch Fehler teilweise gemacht habe, was aber mitunter auch daran liegt, dass eben wirklich gute Informationen dazu, wie man mit Psychedelika sinnvoll umgehen kann, die waren halt zumindest vor 10 Jahren noch, waren die nicht so einfach verfügbar im Internet, also jetzt ja immer mehr durch so alle möglichen Projekte wie hier dein Podcast oder mein YouTube-Kanal oder so, wird das ja, glaube ich, immer zugänglicher für junge Menschen auch irgendwie, die Informationen zu finden, wie sie denn bewusst damit umgehen, aber es war damals noch nicht so verbreitet.
Du hattest mir auf jeden Fall schon einiges voraus. Ne? Ich habe Bei uns gab es irgendwie zum Anfang, also Internet gab es schon, ne, aber Geräte, mit denen du einfach so ins Netz kannst wie Handys, war damals nicht so. Unsere Handys waren gelb und hießen Telefonzelle. Und das war halt einfach okay, man probiert sich aus, man vertraut denen, die das schon gemacht haben. Und teilweise waren das Leute, wo du eigentlich schon gesehen hast, naja, ich weiß nicht, ob die so vertrauenswürdig sind. Aber da haben uns die Generation schon eine Menge voraus mittlerweile. Und du warst ja da auch schon richtig gut dabei, dich zu informieren, ne? Wenn du, ich weiß, so eine Vergleiche sind immer ein bisschen blöd, ne? Aber wenn du deine Lieblings psychoaktive Substanz wählen dürftest, welche wäre das?
Wahrscheinlich LSD, glaube ich, ja.
Ja, ich weiß, das ist eine richtige Kackfrage, weil alle haben ihre Vor- und Nachteile. das soll auch keine Verherrlichung sein, ne? Ganz im Gegenteil, wir wollen ja aufklären.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, die interessantesten Erfahrungen habe ich auf LSD gemacht. Also krass, wie auf einmal so der Himmel nah rankam. Setting war auch geil, so wie die Sinne immer schärfer wurden. Schon spannend. Und wenn du sagst, du hast die Psychedelika sind dir lieber zu, ich sag mal, ich will jetzt nicht klassische in Anführungsstrichen Drogen sagen, sondern sagen wir mal Opiate und Upper. Wieso das?
Also, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht ein totaler Only Psychedelics Verfechter. So, ich bin auch selber jemand, der dem Hedonistischen ab und zu nicht abgeneigt ist, und ich konsumiere auch andere Substanzen zu gegebenen Anlässen jetzt und nutze die, ja, versuche die auch eigentlich verantwortungsvoll und bewusst zu nutzen, so wie ich auch Psychedelika nutze, versuche ich dann auch mit anderen Drogen, wenn es jetzt, sagen wir mal, Opiate oder Amphetamine oder was auch immer, die für mich jetzt nicht Bewusstseinserweiterung bedeuten, aber halt einfach eine gute Zeit haben und da mit denen auch einen bewussten Umgang zu pflegen. Das habe ich aber, glaube ich, auch ja viel durch Psychedelika gelernt. Und Psychedelika sind halt in dem Sinne für mich einfach nochmal eine ganz andere Kategorie an Substanzen jetzt im Vergleich zu diesen Spaßdrogen, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil halt mit Psychedelika in meinen Augen, wenn man es bewusst einsetzt, da total viel Potenzial drin steckt, irgendwie zu Selbsterkenntnis zu gelangen und irgendwie auch Dinge über sich selbst herauszufinden, die einem wirklich was bringen können im Leben. So, was jetzt, also solche Erfahrungen mache ich halt mit LSD, mit Pilzen oder mit DMT. Wenn ich jetzt eine Nacht Speed ziehe und kiffe, dann werde ich da wahrscheinlich nicht zu irgendwelchen sehr weiterbringenden Selbsterkenntnissen kommen. So.
Ja, das ist nicht so wahrscheinlich. Okay, verstehe. Ich hatte gerade eine Frage auf der Zunge, die ist direkt weg gewesen, als du fertig warst. Wir haben ja die verschiedensten Leute im Podcast als Gäste. Du hast es ja auch schon klar gesagt, du konsumierst aktuell schon noch, ne?
Ja.
Okay. Was würdest du denn den Hörern raten, wenn sie, die sind ja auch in jeder möglichen Altersgruppe, und damit sie nicht so eine Fehler machen wie ich zum Beispiel, du wirst das ja sicherlich in deiner Community auch ziemlich oft sehen, dass Leute überdosieren. Hast du dann einen Tipp, wie man an den Konsum generell rangehen sollte?
Ja, also generell würde ich sagen, wenn Menschen oder auch vor allem junge Menschen irgendwie neugierig sind zu konsumieren und das machen möchten, dann ist halt, wie wir eben schon besprochen haben, so der erste und wichtigste Schritt, sich wirklich ganz grundlegende Informationen zu beschaffen, sich damit auseinanderzusetzen, was diese Substanz, die man da konsumieren will, eigentlich macht, was damit für Risiken auch zusammenhängen, und das wirklich in einer gewissen Weise ja studieren. Also da wirklich nicht einfach nur, keine Ahnung, auf die gängigsten Drug-Info-Seiten gehen und sich da zwei Sätze drüber, über die Wirkung durchlesen, sondern wirklich ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Und wenn man das getan hat, dann wird man sich dadurch ja automatisch über die Dosierung, über die Wirkweisen und über die Risiken bewusst und kann dann auf dieser Basis halt seine Entscheidungen treffen. Und da halt einfach generell immer bei allem eigentlich weniger ist mehr so. Und wenn man irgendwas ausprobiert, immer mit weniger eigentlich anfangen und seinen Konsum ganz bewusst und kritisch immer betrachten und sich darüber bewusst sein, dass solche Substanzen teilweise definitiv eine größere Macht haben können, sage ich jetzt mal, als man selbst so. Also ich habe mich auch in den Situationen wiedergefunden, wo ich gedacht habe, naja, also ich habe meinen Konsum ja hier auf dem Schirm und es geht schon klar und so. Und habe trotzdem in verschiedenen Lebensphasen auch problematische Konsumphasen gehabt mit gewissen Substanzen. Das hängt, glaube ich, halt auch damit zusammen, jetzt bei mir zum Beispiel, einfach mit meinen Grundvoraussetzungen so. Also ich glaube, ich bin von Grund auf ein recht sucht- oder abhängigkeitsaffiner Mensch. Das war mir aber früher nicht bewusst. Wenn man anfängt, sich bewusst mit sich selber zu beschäftigen, dann kann man vielleicht auch, was Drogenkonsum angeht, gewisse Fehler vermeiden.
Absolut, sehr, sehr gut gesagt, auf jeden Fall. Also es ist wie bei allen Sachen im Leben, Wissen ist Macht. Und ich kann nur sagen, ich habe 21 Jahre lang alles Mögliche konsumiert, sogar noch länger, wenn ich Alkohol und Zigaretten dazu zähle. Und erst jetzt in diesem Jahr Abstinenz und Therapie, ich habe es ja übertrieben, krass übertrieben mit Kokain und Alkohol auf jeden Fall. Mhm. Erst jetzt fange ich auch wirklich an zu verstehen, weil erst jetzt es ist ein echtes Interesse da und es war vorher halt einfach nicht. Vorher war nur das Interesse am Rausch, egal welcher, und davor möchte ich auf jeden Fall warnen, weil es ist halt nicht dasselbe, wenn du dir 2-3 Gramm Gras in der Nacht reinhaust oder 2-3 Gramm Psilocybin, ne? Ja, davon gehen viele einfach aus. Kennst du diesen Max Cameo?
Mm-mm. Nee.
Das ist halt irgend so ein ich würde jetzt gern Ghetto-Typ sagen, aber das würde ihm nicht gerecht werden. Ein YouTuber mit Street Credibility. Und der hat genau das gesagt. Also seine erste Pilzerfahrung, da hat er halt hardcore-mäßig übertrieben. Er hat sich so ein ganzes Duftkissen reingehauen, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Also das Set war halt mega schlecht, das Setting. Ne? Und dann sind wir bei einer Geschichte, wie schätzt du das denn ein, wenn Menschen schlechte Erfahrungen machen und dann der Substanz der Schuld geben?
Also in meinen Augen haben die schlechten Erfahrungen selten was mit der Substanz zu tun und vielmehr einfach mit der Herangehensweise und mit dem Set und Setting so. Dass jemanden in Anführungszeichen jetzt Horrortrip kriegt oder ein Badtrip, ist so oft einfach nur der Kontext, in dem das konsumiert wurde. Ist klar, wenn man auf einer Party ist, wo man irgendwie kaum einen kennt und dann fängt man an, Psychedelika zu konsumieren, dass das einfach Reizüberflutung, Überforderung, sozialer Kontext, der einen vielleicht überfordert, wie auch immer, das ist einfach absehbar, dass man in solchen Situationen Badtrips haben kann, so. Und genau, also deswegen denke ich auch, wenn Leute negative, schlechte Erfahrungen mit Drogen machen, dann erstmal drüber nachzudenken, was genau ist da eigentlich passiert so und woran lag das? Und in den allermeisten Fällen lag es halt in irgendeiner Weise eigentlich an der Person selbst, wie sie da rangegangen ist. So. Ja. Klar kann es auch mal passieren, dass, was weiß ich, dass man selber nichts dafür kann, weil man aufgrund der scheiß Drogenpolitik oder wie auch immer gestreckte oder unsaubere oder überdosierte Substanzen hatte und dadurch ist man in eine scheiß Situation gekommen. Das ist natürlich auch eine Realität, aber auch das ist halt in einem gewissen Maße vermeidbar, wenn man von vornherein ja, einfach ein bisschen aufpasst, was man da tut.
Das ist ja so ein gesellschaftliches Ding, ne, dass die Leute, also das beobachtet man ja im Netz auch total oft, dass man sich Fehler gar nicht eingesteht, sondern die immer irgendwie im Außen sucht oder ganz viele Leute jedenfalls. Und ja, es ist halt irgendwie nicht der Ticker schuld oder dein Kumpel oder was auch immer, der Gruppenzwang. Wenn du da mitmachst, dann liegt das natürlich auch ein bisschen in deiner eigenen Verantwortung.
Ja, es gibt ja auch so Leute, die irgendwie sagen, die haben irgendwie einen schlechten Trip gehabt oder was auch immer. Und dann wird gesagt, das war schlechtes LSD, wo ich mir denke, na, was für schlechtes LSD? So, das ist ein Psychedelikum, was einfach irgendwie dein tiefstes Inneres hervorgeholt hat. Wenn es dir dann schlecht geht, dann musst du vielleicht mal hinschauen, was da bei dir los ist. Also schlechtes LSD ist eher unwahrscheinlich.
Wie, vor allem, wie soll das denn, und wie soll diese Person das dann beurteilen können?
Ja.
Also das, da muss man ja Chemiker sein und das Ganze irgendwie checken. Aber da sind wir schon bei einem guten Punkt. Du hast gerade die schlechte Drogenpolitik angesprochen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die deutlich verbesserungswürdig ist.
Mhm.
Wo siehst du denn dort die Hauptschwachstellen?
Also ich fange jetzt mal an mit meinem Punkt, den ich persönlich total wichtig finde bei der Drogenpolitik, der aber, glaube ich, in der aktuellen Realität, in der wir leben, schwer den Politikern jetzt zu erklären wäre. Aber ich habe da einen ziemlich idealistischen und ja, vielleicht auch utopischen Ansatz, dass ich eigentlich glaube, dass die Menschheit durch Drogengesetze in einem gewissen Maße total entmündigt wird, so. Und dass diese Verbote und quasi davon auszugehen, dass eine Gesellschaft nicht in der Lage ist, mit diesen Stoffen in irgendeiner Weise sinnvoll umzugehen, diese Grundannahme ist ja irgendwie, was so mit der Drogenpolitik zusammenhängt, dass so diese Stoffe sind gefährlich und wir von der Politik, wir gehen jetzt davon aus, das schadet der Gesellschaft viel, viel mehr, wenn das jetzt zugänglich wäre, weil die Menschen können nicht damit umgehen. Und ich glaube, dass diese Grundannahme ist einfach falsch. Und ich glaube, um überhaupt bewusst mit diesen Werkzeugen umgehen zu können, braucht es eben diesen offeneren Umgang und auch die Möglichkeit zu lernen, wie man mit Substanzen umgeht. Und das ist halt gerade einfach in dem verbotenen Rahmen überhaupt nicht gegeben. Und deswegen bin ich so der Überzeugung, dass es einfach ein Recht auf Rausch geben sollte. Es sollte das Recht geben, dass man selber entscheidet, was man mit seinem Bewusstsein, was man mit seiner Psyche und was man mit seinem eigenen Körper anstellt. Und die Tatsache, dass genau das von der Politik in die Hand genommen wird, ist irgendwie für mich total entmündigend und verhindert in der Weise, in meinen Augen auch so auf eine gewisse Weise Potenzial für die Menschheit sozusagen auch an veränderten Bewusstseinszuständen zu wachsen und zu lernen, weil aktuell ist das halt ein ganz eng geschnürtes Paket. Es gibt nur Alkohol und Nikotin als Möglichkeit, psychoaktive Substanzen sozusagen zu erfahren für den Großteil der Menschheit. Also zumindest ist das ja, was angestrebt wird. Das ist ja so, für mich ist es einfach nur so hardcore absurd, die Vorstellung, dass tatsächlich angestrebt wird, dass am besten wäre es laut der Politik scheinbar, wenn gar keine Drogen mehr verfügbar wären und alle sich nur mit dem, was da ist, was legal ist, zufrieden geben. Und das ist so eine hardcore absurde Vorstellung für mich, weil auch so viel Potenzial, so viel Kultur mit Drogenkonsum zusammenhängt.
Ja, auch hier in Europa, also das generell, wenn man sich unsere Geschichte so anschaut, dann wurde schon immer konsumiert auf dem Planeten. Und ohne diesen Konsum wären wir vielleicht gar nicht so da, wo wir jetzt sind, ne? Weil das uns ja auch immer weiterentwickelt. Also ich bin da in komplett deiner Ansicht. Recht auf Rausch ist etwas, was ich komplett vertrete. Das ist ja auch einer meiner Claims hier.
Mhm.
Ich finde das gut, dass wir da einer Meinung sind, denn wenn man sich die Politik generell anschaut, dann ist das nicht nur im Bereich in Anführungsstrichen Drogen so, sondern ich nehme auch immer gerne das Beispiel Hund. Es gibt so viele Gesetze zum Hund, zu Hunden, weil die Leute einfach oder die Politik einfach davon ausgeht, dass dass das Individuum nicht damit umgehen kann. Aber anstatt in die Verantwortung zu gehen, ihm das beizubringen, verbietet man es lieber, weil es der einfachere Weg ist. Und das ist total bescheuert. Also so blöd kann eigentlich kein Mensch sein, weil irgendwann geht das nach hinten los.
Ja.
Also strange Nummer.
Ja, ja, die Drogenpolitik ist in meinen Augen, das ist einfach alles auch so, ja, das wird so flach einfach alles abgebügelt mit dem Dauerargument, ja, Jugendschutz und was ist denn mit den Jugendlichen und dieses und jenes. Und da ist niemand in der Lage, auch mal irgendwie nur so ein bisschen weiterzudenken. Also was wäre denn, wenn jetzt andere Substanzen legal zugänglich wären, es da Aufklärung gibt, es da Möglichkeiten gibt, sicheren, sauberen Zugang zu Stoffen zu kriegen und wenn es da einen kulturellen Rahmen sich da irgendwie für entwickelt, wie sieht dann unsere Welt in 20, 50 oder 100 Jahren aus? Eventuell kann es ja sogar, also das darf man ja gar nicht in den Mund nehmen, die Idee, dass es eventuell positive Auswirkungen haben könnte, wenn mehr Menschen gewisse Substanzen konsumieren. Also aktuell konsumieren total viele Menschen Alkohol und dass das vielen Menschen schadet, ist relativ offensichtlich. Vielleicht wäre es ja gesellschaftlich gar nicht so schlecht, wenn vielleicht der eine oder andere mehr ab und zu mal Pilze isst, anstatt jedes Wochenende Alkohol zu trinken. Über solche Ideen kann man ja gar nicht sprechen, weil das ist einfach nur, das wird alles unter diesem böse, böse Drogen, alle sind einfach nur schädlich, suchterzeugend und gefährlich, wird jegliches Gespräch darüber ja gleich unterbunden im Endeffekt.
Ja, vor allen Dingen mit Fehlinformationen. Also ich meine, gerade Pilze sind die haben so ein geringes Abhängigkeitspotenzial, also nahezu nicht existent. Das Argument an sich ist also totaler Bullshit schon. Ja, und wenn man sich die Zahlen beim Alkohol anguckt, da bin ich auch ein großer Verfechter, da mal immer drauf zu achten. Also 74.000 Tote infolge des Alkoholkonsums alleine in Deutschland jedes Jahr sprechen, glaube ich, für sich. Und dass man dann auf der anderen Seite ein riesen Tamtam darum macht, dass 1.398 Leute infolge des in Anführungsstrichen Drogenkonsums gestorben sind, aber auch nur, weil es halt keine Qualitätskontrolle überhaupt gar nicht gibt, dann ist das also einfach lächerlich.
Ja.
So, jetzt haben wir uns genug aufgeregt über die
Drogenpolitik. Da kann man sich aber auch echt immer wieder so in Rage reden. Also ich werde da echt immer wütend.
Ich auch. Vor allen Dingen, ja, das nimmt halt den Nachfolgegenerationen jegliche Chance. Und wenn du dann irgendwann mal Mitte 30 und 40 bist und schlechte Erfahrungen gemacht hast, weil oder auch abhängig geworden bist nach irgendeiner Substanz oder nach irgendeinem Verhalten, das ist ja auch möglich, weil du einfach nicht ordentlich aufgeklärt wurdest, dann ist es doch so ein bisschen in der Sache, in der Natur des Menschen irgendwie, dem Ding die Schuld zu geben und nicht zu gucken, woran lag es denn bei mir.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Also mega, mega strange. Dein Projekt Hyperraum hast du seit 10, also 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr?
Nee. Hyperraum habe ich seit 4 Jahren.
Okay, hol mich ins Boot. Was verwechsel ich gerade?
Vor 10 Jahren habe ich angefangen, so Psychedelika zu nehmen. Das habe ich am Anfang erwähnt. Ah.
Oh Gott, oh Gott. Sorry. Seit 4 Jahren Hyperraum. Was war deine Intention? Was geht in dem Projekt ab? Erzähl doch mal.
Ja, also meine Intention war hauptsächlich, ich habe damals schon halt ein großes Potenzial in diesen psychedelischen Erfahrungen gesehen. Zu der Zeit vielleicht ein bisschen noch. Da war ich noch überzeugter, oder nee, eigentlich bin ich immer noch genauso überzeugt, aber da war ich noch idealistischer auf irgendeine Weise und war irgendwie so richtig stark davon überzeugt, dass in Psychedelika ein Potenzial steckt, zu einem Bewusstseinswandel eigentlich für die Menschheit, wirklich zu einer Veränderung, die über das Drogenthema hinausgeht, sondern wirklich ein Wandel in der menschlichen Zivilisation an sich so, dass er da für ein Potenzial drin steckt, das habe ich gesehen und sehe ich immer noch so in einem gewissen Maße. Und daraus kam die Motivation und dann die Intention, dieses Projekt zu machen, um einfach über diese Zustände, über diese spirituellen Erfahrungen ja auch zu sprechen. Also weil für mich hängt mit Psychedelika ganz viel Spiritualität und Sinnsuche und solche Themen zusammen. Und es hat mir selber übelst viel in meinem Leben gebracht auf dieser Ebene, diese Erfahrung. Und das wollte ich einfach mit den Menschen teilen. Dann kam halt noch dazu, dass ich zu der Zeit beobachtet habe, okay, was gibt es schon so auf YouTube? Gibt es da in Deutschland irgendwelche Menschen, die darüber sprechen, die da aktiv sind? Und ich habe eigentlich nichts gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das keiner macht, dann muss ich das wohl machen. Also irgendwer muss das ja jetzt mal machen. Und so fing das dann an.
Okay. Ja, gibt also ein paar Seiten gibt es natürlich schon, ne? Aber ich finde es gut. Ich finde, es gibt noch viel zu wenig solche Seiten. Also Markus Berger ist ja da auch super aktiv. Mhm. Vorreiter, der wird hoffentlich, also ist noch keine direkte Zusage, aber wird wahrscheinlich auch im Podcast sein. Freue ich mich sehr drüber. Ist eine riesige Ehre. Mhm. Und du hast den Begriff kognitive Freiheit, glaube ich, auf deiner Webseite zu stehen, ne? Mhm. Ja, willst du darauf mal kurz eingehen? Was meinst du damit? Also für mich als Begriffslegastheniker, der jetzt nicht der eloquenteste ist,
was meinst du? Das ist so ein, das habe ich eigentlich aus dem Englischen geklaut, da ist der Begriff ein bisschen verbreiteter, Cognitive Liberty, habe das dann einfach mal ins Deutsche übersetzt. Im Deutschen wird dieser Begriff eigentlich bisher kaum oder gar nicht so wirklich verwendet. Es geht im Endeffekt einfach um das, was ich eben auch schon gesagt habe, so das Recht zu machen mit seinem eigenen Geist, was man eben damit machen möchte. Und dazu gehört halt eben auch die Freiheit, Drogen zu konsumieren oder nicht zu konsumieren. Also sozusagen das Recht auf mentale Selbstbestimmung. Und das Recht und die Freiheit des Individuums, den eigenen mentalen Prozess und das eigene Bewusstsein kontrollieren zu dürfen. So. Und da ist eben diese Legalisierungssache, dass einfach jeder das Recht haben sollte, Drogen zu konsumieren, ist da ein ganz zentraler Punkt. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, im Englischsprachigen auch mit diesem Begriff so zusammenhängt, ist gleichzeitig auch das Recht darauf, dass eben niemand anders deinen mentalen Zustand irgendwie beeinflusst, was ja teilweise in der Psychiatrie und im psychiatrischen System so auch ist, wenn Leute psychotisch sind, schizophren, was auch immer, dass es ja auch so Sachen wie Zwangsmedikation gibt, dass Leute quasi irgendwelche Stoffe gegeben werden, ohne dass sie da eine bewusste Einwilligung gegeben haben. Und auch das gehört eigentlich dazu, dass eigentlich niemand das Recht haben sollte, in irgendeiner Weise da beim Individuum einzugreifen, was man da mit dem eigenen Gehirn anstellt.
Okay. Bin ich d'accord? Gut, bei Leuten, die das ist halt so, das ist so ein Rumexperimentiererei, ne? Gerade in den alten Psychiatrien, wenn man so überlegt, wie das Ganze angefangen hat, ne? Das ist schon so ein bisschen strange zu betrachten, aber wenn derjenige selber nicht mehr weiß, was für gut für sich selbst ist und keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann, dann finde ich es im Sinne der Gesundheit gar nicht so schlecht, wenn dann ein Arzt mal sagt, okay, das und dieses Medikament wäre vielleicht ratsam, aber einfach reindrücken finde ich jetzt nicht so cool. Ne? Da bin ich schon mit dir d'accord. Spannend. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du auch im, wie heißt das, Psychedelic Salon in Leipzig aktiv, ne?
Jo, genau. Stimmt, das ist auch noch was ich mache und in letzter Zeit auch noch aktiver mache. Also so die letzten 2 Jahre habe ich diesen Salon hier in Leipzig relativ alleine organisiert, so. Das ist halt eine Veranstaltungsreihe, ein Format, was sich normalerweise einmal im Monat gibt es da halt einen offenen Abend, ein offenes Treffen, wo es dann einen Vortrag zu Psychedelika gibt oder im weitesten Sinne Vorträge einfach zu Bewusstseinserweiterung. Also wir haben da auch öfter mal Vorträge zu Themen, die jetzt nicht direkt mit psychedelischen Substanzen zu tun haben. Aber einfach, ja, es dreht sich da um psychedelische Erfahrungen. Und da habe ich dann die letzten 2 Jahre eben das organisiert und dann trifft man sich da, es gibt diesen Vortrag und danach einfach noch Austausch und Vernetzung. Und das ist auch ein Projekt, was mir mega am Herzen liegt und was ich ja irgendwie total wichtig finde, so einen Ort zu schaffen, wo Leute sich eben einfach darüber unterhalten können, ganz offen und ohne Verurteilung, ohne Stigmatisierung. Weil für viele Leute ist es eben, dieses Thema ist in der Gesellschaft immer noch so tabuisiert und da haben viele Menschen nicht in ihrem direkten Umfeld eventuell diese Ansprechpartner, um darüber sprechen zu können, so, weil die können nicht mit ihrer Familie darüber sprechen, die können vielleicht teilweise auch nicht mit Freunden darüber sprechen, im Job sowieso nicht, weil halt überall dieses Tabu im Raum hängt, so. Und gerade bei psychedelischen Erfahrungen ist es aber so wichtig, um damit auch einen guten Umgang zu finden und um diese ja weltbewegenden Erfahrungen, sage ich jetzt mal, um die ins Leben integrieren zu können, muss man sich auch darüber austauschen, man muss darüber sprechen und irgendwie in Kommunikation treten. Und dafür ist halt dieser Psychedelic Salon gedacht.
Mega spannend. Also Leipzig ist ja nicht so weit weg. Ich glaube, ich würde gerne mal euch besuchen.
Ja, voll gerne.
Und ich finde es auch, also man sollte viel, viel mehr über seine Erfahrungen sprechen können. Und das geht halt nur mit Entstigmatisierung und mit Enttabuisierung. Ich habe das für mich jetzt seit einem Jahr irgendwie abgelegt und für mich ist es irgendwie komplett normal, mittlerweile darüber zu sprechen. Und ich vergesse voll oft, dass das eigentlich gar nicht normal ist in dieser Gesellschaft. Und das ist einfach eine Sache, das sollte so nicht sein. Man sollte über alles sprechen dürfen, was einen bewegt, oder nicht?
Voll. Ja, da vielleicht auch, weil du gerade gesagt hast, dass du mal vorbeikommen würdest, also gerne, du bist herzlich eingeladen, aber auch für die Zuschauer als Info, es gibt diesen Psychedelic Salon nicht nur hier in Leipzig, sondern es gibt den aktiv auch in Dresden, in Berlin, in Hannover und in Köln. Und diese Salons sind auch alle untereinander so mehr oder weniger vernetzt, sage ich jetzt mal. Und die Salon-Leitungen, die sind auf jeden Fall untereinander in Kontakt und wir haben da eigentlich auch noch so Ambitionen und Visionen, dieses Projekt noch auszuweiten, sage ich jetzt mal, und noch mehr Salons in verschiedenen Städten in Deutschland möglich zu machen, damit eben solche Orte für Austausch entstehen. Also an alle, die das jetzt gerade hier gehört haben, genau, findet ihr vielleicht einen Salon auch in eurer Nähe.
Schöne Sache, schöne Sache. Wo kann ich das denn abchecken? Also habt ihr eine Webseite?
Ja, das ist alles gerade so ein bisschen im Umbruch oder sich am Entwickeln. Also es gibt die Webseite psychedelic-society.de und die Psychedelic Society ist sozusagen, man könnte sagen, das ist wie der Dachverband über den Salons. Und das ist aber gerade ganz aktuell eigentlich, passiert da recht viel, wo wir wieder viel in Kommunikation gegangen sind, wie wir jetzt damit weiter umgehen, wie sich das Projekt weiterentwickeln soll. Aber die Seite existiert auf jeden Fall, da kann man draufgehen und da findet man dann seinen Weg zu den einzelnen Salons auf jeden Fall.
Ah, cool. Ich bin gerade mal raufgegangen, ist ja 10 Städte sehe ich auf jeden Fall auf einem Papier.
Ja, die sind aber nicht, die sind nicht alle aktiv. Also die sind da schon mit in der Liste, aber nicht alle von denen sind aktiv. Aber das findet man dann da ganz gut.
Cool, also ich bin da auf jeden Fall immer neugierig und ich bin sowieso fürs Thema addicted. Ich komme auf jeden Fall mal nach Leipzig, damit wir uns vielleicht auch mal kennenlernen.
Jo.
Und Berlin, ja, ist ja für mich nicht so weit. Jetzt habe ich total vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe die ganze Zeit eine Frage auf dem Herzen. Genau, DMT. Ich hab mit dem Jascha Renner ja schon über DMT beziehungsweise / Ayahuasca gesprochen. Ist das, also ich habe es noch nie konsumiert, ne? Ist das wirklich so, dass du so in so einer extremen Schärfe alle möglichen Muster und Farben siehst?
Ja, potenziell ja. also definitiv löst DMT, wenn man es raucht, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, je nach Dosis, sehr, sehr intensive visuelle Wahrnehmungsveränderungen aus, die definitiv ja mit kaleidoskopartigen Mandala, Fraktal, was auch immer, Geometrien eventuell zu beschreiben sind. Und dann bei noch höherer Dosis geht das dann halt in Bereiche, wo wirklich, da brauche ich gar nicht mehr irgendwie versuchen, das in Worte zu packen. Das ist okay. Unbeschreiblich, was denn da passiert. Aber ich sage auch immer ganz gerne dazu, weil DMT hat so diesen Ruf oder diese Bekanntheit als so, das ist so übertrieben abgefahren und intensiv und boah, krass, was, also schnell und stark und kurz so. Aber man kann halt mit DMT, wie mit jeder anderen Substanz auch, kann man auch niedrig anfangen. Und dann ist das in meinen Augen fast als Einsteiger-Psychedelikum eigentlich geeignet, weil du kannst halt auch echt total wenig DMT rauchen und dann ist das von der Wirkung sehr vergleichbar mit Pilzen oder so und auch kannst sogar so wenig rauchen, dass es sogar ja einfach wie fast Microdosing ist. Und da hat es halt eben den Vorteil, dass es diese kurze Wirkdauer hat. So. Das heißt, da kann man quasi ja eine Erfahrung machen, die psychedelisch ist oder die so ein bisschen so einen Einblick in dieses Erleben gibt, aber die halt nach 10 Minuten einfach wieder rum ist.
Ah, ja klar, stimmt, weil der Trip ja relativ kurz ist im Vergleich zu, wenn du oral Psilocybin konsumierst oder LSD, dann bist du erstmal eine Weile, dann ist es erstmal so, ne?
Ja.
Okay, cool. Jetzt haben wir, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir ziemlich pro sind. Gibt es noch irgendetwas, was wir unbedingt erwähnen müssen, was auch gefährlich sein kann, außer dass man auf Psychedelika unbedingt nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollte?
Jo. Naja, also ich sag mal so, ich persönlich würde mich selber auch als total pro Psychedelika auf einer gewissen Ebene bezeichnen. Ich bin da großer Befürworter und Verfechter von dem Potenzial, was da drin steckt. Aber ich muss einfach als Warnung dazu sagen, das ist richtig, richtig harter Tobak, und mit dem man da auch konfrontiert wird, wenn man diese Erfahrung macht. So. Und für mich hat, also bei mir hat das mein gesamtes Leben ganz, ganz stark geprägt und beeinflusst. Und mit diesen tiefgreifenden Erfahrungen überhaupt umgehen zu können, das hat Jahre des Verstehens, des damit Beschäftigens, des Integrierens gebraucht und auch. Es gab auch viele Phasen in meinem Leben, wo ich große Schwierigkeiten damit hatte, wo ich auch ja, Horrortrips hatte, wo Ängste hochkamen, wo ich wirklich unangenehme Lebensphasen, sage ich jetzt mal, hatte, die in dem Moment in einer gewissen Weise durch psychedelische Substanzen vielleicht ja, ausgelöst waren, was aber einfach für mich halt ein Teil meines Lebensweges geworden ist, so. Aber einfach, es ist nicht damit zu spaßen mit diesen Erfahrungen so und es kann halt auch, wenn man in diese Richtung von Selbsterkenntnis, Bewusstseinserweiterung, wenn man sich da interessiert für und dann neugierig ist, experimentierfreudig ist, dann muss man einfach wissen, bevor man in diese Richtung irgendwas macht, dass da potenziell sich wirklich Abgründe auftun und dass es sehr, sehr schwierig werden kann und sehr, sehr unangenehm auch werden kann. Da auch als Warnung jetzt aus meiner eigenen Lebenserfahrung, ich hatte halt auch Phasen, wo ich dann andere Substanzen missbraucht habe, um mich wieder zu betäuben sozusagen, weil ich mit dieser Pandoras Box sozusagen, die ich da aufgemacht habe, nicht so gut klarkam zu dem Zeitpunkt. Also da hängen einfach auch unglaublich schwerwiegende Themen mit zusammen und von dem her ja möchte ich einfach den Leuten so mitgeben, dass das überhaupt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Und wenn man da schon auch nur ansatzweise Bedenken vorher hat und sich nicht sicher ist, dann ist das eigentlich vielleicht schon ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man da auch vorsichtig sein sollte und sich gar nicht bis langsam rantasten sollte, weil Ängste und Bedenken zu haben, ist wichtig und richtig. Aber wenn man zu große Ängste hat, dann ist man vielleicht auch nicht für diese schwerwiegenden Erfahrungen gemacht so.
Das holt halt auch immer das tiefste Innere hoch, ne? Also,
genau.
Und wenn es gerade was Ungemütliches ist, dann wird es auch ungemütlich. Und das fand ich schon noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Und auch alles, was wir hier, man hört zwar einen O-Ton raus, ne, aber bitte nehmt das nicht als Anleitung zum Konsum. Alles, was wir hier machen, der Max auf seinem Kanal und ich auf meinem Kanal, dient ausschließlich der vollständigen Aufklärung über die Substanzen und über das Potenzial der Substanzen. Und es ist und bleibt illegal aktuell. Schon noch wichtig zu erwähnen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ich habe letztens ein Video bei dir gesehen, Affen auf Pilzen. Was geht denn da ab?
Da habe ich einfach eine Hypothese vorgestellt vom guten alten Terence McKenna. Auch hier die Empfehlung an alle Psychonauten oder Leute, die sich für Bewusstseinserweiterung mit Psychedelika interessieren. Terence McKenna kann man sich unbedingt reinziehen, gibt unendlich viel Hörmaterial auf YouTube und war für mich sehr prägend und wichtige Vorträge sozusagen, die ich mir da angehört habe von ihm. Und er hat halt die Hypothese aufgestellt, dass die menschliche Evolution vor 100.000 Jahren durch den Konsum von psilocybinhaltigen Pilzen beeinflusst wurde, begünstigt wurde, und die Theorie, oder es heißt die Stoned Ape Theory, aber eigentlich ist es nur eine Hypothese, weil es keine wirklichen tatsächlichen Hinweise oder Beweise dafür gibt. Und es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass quasi Psilocybin durch seine Eigenschaften, Gehirnregionen miteinander zu vernetzen und eben diese psychedelischen Erfahrungen auszulösen, dass das damals eventuell eine Rolle gespielt haben könnte bei der Entwicklung vom Menschen und auch der Entwicklung von Sprache und ja, einfach wie die Evolution des Menschen damals vorangegangen ist.
Okay, spannend. Schaut euch das Video gerne an. Schaut euch generell mal den Kanal an, Hyperraum YouTube. Mega, mega spannend. Max, wir sind ungefähr schon eine Stunde dabei. Das ging irgendwie viel, viel schneller, als ich dachte. Ich habe am Ende immer so ein, zwei Standardfragen, sage ich mal, die ich jeden frage. Wenn es eine Situation, also angenommen, du hättest ein Telefon, womit du dich selbst in der Vergangenheit anrufen könntest.
Mhm.
Wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen?
Puh.
Das ist hart, ne?
Ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich irgendwann in der Zeit anrufen, als ich so anfing, LSD zu nehmen. Und ich würde mir sagen, dass ich keine Angst haben brauche.
Okay, schön. Sehr schön. Schöner Tipp. Und wenn du den Hörern, also wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber wenn du den Hörern von Sucht und Ordnung, die so in jeder Altersklasse und in jeder gesellschaftlichen Struktur sind, einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, aus deinem Erfahrungsschatz, welcher wäre das denn?
Ein Tipp, jetzt einen ganz allgemeinen Tipp oder auf Drogen bezogener Tipp?
Wie du magst, da kannst du dich, fühl dich frei.
Mein Tipp allgemein für Menschen jeglichen Alters wäre jetzt einfach mal, das zu machen in dieser Existenz, wofür man wirklich brennt, und da einfach dran zu bleiben. Und wenn man das macht, dann glaube ich, wird daraus auch Geiles erwachsen.
Top. Schon wieder eine sehr, sehr nahe Parallele, also eine Parallele zu dem, was ich immer denke und sage. Das ist ja auch genauso. Finde was, worin du aufgehst, und du musst eigentlich nie wieder richtig arbeiten. Ne?
Jo.
Cool. Max, ich würde dich gerne nochmal einladen für einen, ich sag mal, Experten-Talk zum Thema Microdosing. Haben wir irgendwas, also hast du da Bock drauf?
Voll gerne, ja, auf jeden Fall.
Nicht, dass ich einfach weiterrede. Und hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das haben wir vielleicht vergessen? Haben wir eigentlich, ja? Oder was sagst du?
Nö, ich fand, also die Zeit ging jetzt für mich gerade auch erstaunlich schnell rum, so, und wir sind ja durch verschiedenste Themen durch, und mir fällt da jetzt nichts mehr ein. Also.
Okay.
Ja.
Cool, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit, Gast bei mir zu sein. An die Community nochmal, checkt das Projekt Hyperraum aus. Abonniert es auf YouTube. Mega, mega, mega viele interessante Videos dabei. Und verlinke ich natürlich auch alles noch in den Show. Auch die Instagram-Seite. Und dann bleibt mir nicht viel übrig, als zu sagen, habt eine tolle Woche und die letzten Worte gehören wie immer dem Gast.
Jo, danke dir für die Einladung und auch danke an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Ciao, ciao.
Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.